passt. Gut. Ja, dann herzlich willkommen zum Panel Mehr Transparenz, mehr Vertrauen zur Wirkung von Transparenz- und Fact-Checking-Initiativen als Reaktion auf den Vertrauensverlust in die Medien. Dazu möchte ich auch gleich ganz herzlich begrüßen unsere Gäste, und zwar einmal Dr. Susanne Pfapp. Sie ist Generalsekretärin der ARD und unterstützt die ARD-Vorsitzende bei der strategischen Positionierung der ARD, der Interessensvertretung nach außen und der Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem hat sie koordinierende und beratende Funktion in Sachen Medienpolitik. Und sie ist Sprach- und Rechtswissenschaftlerin und seit 2006 bei der ARD. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch Anton Salender hier neben mir. Er ist Leseanwalt bei der Mainpost Würzburg und Sprecher der Vereinigung der Medienombudsleute in Deutschland. Vor seinem Ruhestand war er stellvertretender Chefredakteur bei der Mainpost und ist in deren Auftrag auch noch als freier Journalist Medienombudsmann. Er arbeitet schon seit 1971 im Journalismus und wird uns sicherlich dann auch ein bisschen was von seinen Erfahrungen heute daran teilhaben lassen. Hallo. Genau, und zum Schluss Dr. Uwe Krüger. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Leipzig am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaften. Er ist auch ausgebildeter Journalist. Er promovierte über Netzwerke deutscher Journalisten in Politik und Wirtschaft und seine Netzwerkanalyse wurde auch von der Satire-Sendung Die Anstalt aufgegriffen. Er hat zwei Bücher geschrieben, zum einen Meinungsmacht, der Einfluss von Eliten auf Leitmedien und Alpha-Journalisten, eine kritische Netzwerkanalyse und Mainstream, warum wir den Medien nicht mehr trauen. Für diese Bücher wurde er mit dem Günter Wallraff-Preis für Journalismuskritik ausgezeichnet. Hallo. Genau, ja, und last but not least möchte ich natürlich auch Sie ganz herzlich willkommen heißen zu diesem Panel und ganz kurz zum Ablauf. Wir werden gleich drei Inputs, so 5- bis 10-minütige Inputs von unseren Referenten hören. Ich würde dann nach jedem Input eine ganz kurze Fragerunde starten, aber wirklich nur ganz kurz, damit wir dann auch möglichst 45 Minuten Zeit haben für die offene Diskussion dann. So, ja, wir möchten heute über Vertrauen in die Medien sprechen, über Transparenzinitiativen, wie wir eben die Glaubwürdigkeit der Medien wiederbeleben können. Anlass ist natürlich der, seit der Ukraine-Krise und seit Pegida hören wir in den Medien oder gegenüber den Medien häufig den Vorwurf, sie seien Lügenpresse. Ja, und auch im amerikanischen Diskurs hat ja der Vorwurf der Fake News aktuell Hochkonjunktur. Und wie es jetzt nun tatsächlich ist, wie es um das Vertrauen in die Medien bestellt ist, darüber möchten wir eben mit unseren Gästen auf dem Podium und mit Ihnen sprechen. Wir würden gerne klären, welche Faktoren und Dynamiken zum postulierten Vertrauensverlust der Medien führten. Und ganz konkret, was Medienmacher tun können, um die zweifelnden Leser, Zuhörer, Zuschauer von der Qualität der Medien wieder zu überzeugen. Genau, ja, und da würde ich dann auch ganz gerne schon an Herrn Krüger übergeben.
Ja, vielen Dank, Frau Stockheim, und schön, dass Sie alle hierher gefunden haben. Könnte ich die erste Folie meiner Präsentation sehen, damit ich, bitte? Ach, ich mache selber doch. Gut. Ja, seit einigen Jahren reden wir vermehrt über das Vertrauen in die Medien. Es kursieren Begriffe wie Vertrauenskrise, Vertrauensverlust. Und in dieser Atmosphäre haben einige Medien so Transparenzoffensiven und Glaubwürdigkeitsbemühungen also vom Zaun gebrochen. Die ARD hat ihr, oder Frau Wille, die jetzige noch ARD-Vorsitzende, hat ihre Amtszeit unter dieses Oberthema Glaubwürdigkeit gestellt. Medien wie Spiegel und Zeit haben eigene Blogs eingerichtet zur Transparenz, wo sie dann über ihre eigene Arbeit berichten, über ihre Selektionskriterien, über ihre internen Debatten. Und die Organisatorinnen, ich glaube, es waren nur Frauen, ne, die das Panel hier designt haben, werfen jetzt diese sehr spannende Frage auf, bringt das eigentlich was? Also ist Transparenz ein geeignetes Mittel, um Vertrauen wiederherzustellen, wo es verloren wurde, oder Vertrauen zu gewinnen? Und ich werde jetzt mal ganz klipp und klar sagen, nein, um die Sache ein bisschen spannend zu machen.
Sehr gut.
Lege ich mal eine steile These vor, Transparenz ist nicht der Königsweg, um Vertrauen wieder zu gewinnen. Erstmal kurz ein paar Worte zu dieser Vertrauenskrise und dem Vertrauensverlust. Es gibt einen Haufen Umfragen seit 2014, die teilweise erschreckende Einzelbefunde haben, ob es was sozusagen negative Urteile über die Medien angeht, ob es einen Vertrauensverlust gegeben hat, wird allerdings muss man verneinen, wenn man sich Langzeitdaten ansieht. Frau Pfaff wird vielleicht noch einige dazu zeigen. Wenn man Medien aufsplittet in einzelne Gattungen, dann schneiden die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und die Qualitätstageszeitungen immer recht gut ab. Also für die scheint es da nicht das Problem zu geben. Aber ich denke trotzdem, man sollte sich nicht ausruhen auf Langzeitdaten. Also es gibt durchaus sehr interessante und problematische Einzelbefunde. Und die letzte repräsentative Umfrage zum Thema meines Erachtens war von der Universität Mainz im Herbst 2016, und da gab es diese drei, sagen wir mal, als übertrieben designten Aussagen, die also die Mainzer für wissenschaftlich nicht haltbar halten. Sie sehen hier oben, Medien berichten grundsätzlich nicht über berechtigte Meinungen, wenn sie diese für unerwünscht halten. Dieser Meinung waren 37% haben gesagt, voll und ganz oder eher ist das so, und weitere 38% sagen teils, teils. Also immerhin, das sind hier 3/4 der Deutschen, die sagen, da ist was dran. Dann haben wir die Aussage, die Medien und die Politik arbeiten Hand in Hand, um die Bevölkerungsmeinung zu manipulieren. Also das ist die eine Verschwörungstheorie. Medien und Politik sind hier in einem Boot und betreiben Meinungsmache gegen uns. 26% sagen ja voll und ganz oder eher, und weitere 31 teils, teils. Also diese Verschwörungstheorie, von der grenzen sich über die Hälfte der Deutschen nicht eindeutig ab. Ist was dran, sagen die. Und hier, die Bevölkerung in Deutschland wird von den Medien systematisch belogen. Lügenpresse sagen 19% voll und ganz oder eher und 36% teils, teils. Also auch nochmal die Hälfte, die sagen so, also ich bin jetzt nicht komplett dagegen, gegen diese Aussage. So ist die Lage, die ich Ihnen jetzt mal so vorab präsentiere. Und es gibt noch eine andere interessante Studie, und zwar wurde in Stuttgart an der Universität Hohenheim wurden Nutzerkommentare untersucht unter Artikeln auf großen Nachrichtenportalen, so wie Spiegel Online. Und da haben die nach Medienkritik gesucht, und die häufigste oder populärste Medienkritik war der Vorwurf einer parteilichen Berichterstattung, und zwar aus dem Grunde, weil die Journalisten eine zu große Nähe zu Eliten hätten. Das ist also interessanterweise auch, war das ja das Thema meiner Dissertation, oft werde ich dann sogar als Kronzeuge dann aufgeführt für diese Sache. Die Anstalt hatte das popularisiert, das ist auf sehr starke Resonanz gestoßen. Das ist ja, also wenn man sowas postuliert und keiner und alle halten es für absurd, würde das so nicht aussehen. Also es traf sozusagen da einen Nerv und bildet sich ab, auch in den Kommentarspalten. Also viele Leute haben das Gefühl oder den Verdacht, dass etwas nicht stimmt mit dem medialen Mainstream, dass das Bild nicht stimmt, was die Medien zeichnen, dass auch irgendwas mit der Art und Weise nicht stimmt, wie dieses Bild zustande kommt, wie das gezeichnet wird. Der Sound der Medienberichterstattung gefällt ihnen nicht. Sie fühlen sich von ihm entfremdet und machen sich so ihre Gedanken, warum das nicht ihre Medien sind. Ist jetzt Transparenz ein geeignetes Gegenmittel gegen diesen Verdacht? Oftmals diskutieren über diese Frage ja nur Journalisten und Medienmacher und Medienwissenschaftler, also Leute, die Medien, für die Medien irgendwie die das Hauptthema sind in ihrem beruflichen Leben, die Medien alle für wichtig halten, die auch ungefähr so wissen, wie das funktioniert in den Medien, und die dann also andere Vorstellungen häufig als absurd oder irre geleitet so abtun. Aber wir können mal eine andere Branche nehmen. Nehmen wir mal an, Ihnen schmeckt eine Wurst nicht, die Sie beim Fleischer um die Ecke kaufen. Und der Fleischer will, dass Sie weiter seine Wurst kaufen, und deshalb will er Ihnen zeigen, wie diese Wurst hergestellt wird. Er startet eine Transparenzoffensive, und einen Tag der offenen Tür würden Sie hingehen, wenn Ihnen die Wurst nicht schmeckt. Oder ein anderes Bild, anknüpfend an den Begriff des Sounds der Medienberichterstattung, also für einen Begriff für Mainstream oder das, was so dominiert an Ton, also an Tonlage, Meinungssound. Es läuft Coldplay im Radio, Sie mögen aber Coldplay nicht, Sie wollen deutsche Volksmusik hören. Würden Sie sich eine Dokumentation anschauen über Chris Martin, der Ihnen erzählt, wie er seine Songs schreibt und wie diese Songs dann arrangiert und produziert werden im Studio? Und die Frage, wenn Sie sie dann angucken tatsächlich, würden Sie dann Coldplay mögen? Beim Misstrauen gegen Medien kommt noch eine andere Schwierigkeit dazu, nämlich dass es um symbolische Zeichen geht, die hier angezweifelt werden. Und es gibt einen Philosophen in Berlin, glaube ich, Boris Greuß, der sagt, die einzige Theorie, die unser reales Verhältnis zu den Medien beschreibt, ist die Verschwörungstheorie. Denn, so sagt er, jedes Zeichen verdeckt die Bedingungen seines Entstehens. Der Text in einem Buch verdeckt die Verlagspraxis, verdeckt das Schreiben des Autors und sein Verhältnis zum Lektor. Die Fernsehsendung verdeckt ihre eigene Produktion und so weiter. Also stets gibt es einen submedialen Raum hinter dem medialen Inhalt, der den Verdacht nährt oder zumindest nähren kann und Fragen aufwirft oder aufwerfen kann, wie, was bezweckt der Autor mit dieser Mitteilung, welchen Interessen dient das, warum werde ich mit dieser Information gerade jetzt konfrontiert. Wenn es aber das Bedürfnis von Mediennutzern ist, diese Zeichenwand, die ihnen angeboten wird, anzuzweifeln und dahinter zu gehen, und das dahinter Verborgene zu entdecken oder zu entlarven, dann, sage ich, kann es keine Lösung sein, ihnen eine neue Zeichenwand anzubieten, die vom Entstehungsprozess der ersten Zeichenwand erzählt. Wir müssen danach fragen, woher eigentlich das Bedürfnis von Mediennutzern kommt, diese Zeichenwand anzuzweifeln. Aus der Forschung sind einige Gründe für Misstrauen gegenüber etablierten Medien bekannt. Ein genereller anti-elitärer Affekt, das Gefühl von gesellschaftlicher Randständigkeit, Unzufriedenheit mit der Funktionsweise der demokratischen Ordnung, niedriges generelles Vertrauen in Institutionen und niedriges interpersonales Vertrauen, also zwischenmenschliches Vertrauen. Man muss aber nicht unbedingt Hartz-IV-Empfänger sein oder ein gesellschaftlicher Verlierer, um Medien zu misstrauen. Nehmen wir einen etablierten Philosophieprofessor wie Peter Sloterdijk, der auch schon von einem Lügenäther in Politik und Medien sprach, und das tat er, weil ihm die Politik der offenen Grenzen von Angela Merkel 2015 missfallen hat und weil er seine konservative Haltung in den Medien nicht repräsentiert fand. Also Medienvertrauen, so lassen Sie mich das mal zuspitzen, hängt mit dem Gefühl zusammen, repräsentiert zu sein oder auch mit dem Bedürfnis zusammen, sich repräsentiert zu fühlen. Dem Lügenpresseverdacht liegt ein Repräsentationsdefizit oder verschiedene Repräsentationsdefizite in verschiedenen Themenfeldern zugrunde. Noch zugespitzter, ihm liegen Klüfte zwischen Elite und Bevölkerung zugrunde. Zwei Beispiele, um das plausibel zu machen. Russland hat im März 2014 die Krim annektiert, nachdem in der Ukraine die Regierung gewechselt hat. Russland hat das Völkerrecht gebrochen, nachdem in der Ukraine das Verfassungsrecht gebrochen wurde beim Regierungswechsel. Dieser Völkerrechtsbruch wurde scharf verurteilt von der Politik in Deutschland, im ganzen Westen und in den Medien auch, also unisono kann man schon sagen. Und schauen wir uns mal eine Meinungsumfrage aus dieser heißen Zeit an, Frühjahr 2014. Da fragte der ARD-Deutschland-Trend in diesem neuen Ost-West-Konflikt zwischen Russland und dem Westen bezüglich Ukraine, wo würden Sie persönlich die Position Deutschlands sich wünschen, fest im westlichen Bündnis oder eher in einer mittleren Position zwischen dem westlichen Bündnis und Russland? Und es sagten also in Gesamtdeutschland fest im westlichen Bündnis 45% und 49% mittlere Positionen. Also da hatten wir eine gespaltene Bevölkerung und die anderen Balken, die schlüsseln das auf nach Ost und West und die sagen aus, dass es nicht nur die Ossis waren, die unter Sowjetpropaganda groß geworden sind, so wie ich, die das sich gewünscht haben, diese mittlere Position. Es waren durchaus auch viele Leute im Westen. Also nicht ganz so eindeutig das Problem in den Osten outzusourcen. Wir haben zumindest in dieser Zeit diese Position, diese Meinung, mittlere Position, die war nicht im medialen Mainstream oder im Meinungstenor in den Kommentaren zu hören oder die waren dann nicht repräsentiert. Die zweite und letzte Beispiel handelt von der Verteilung liberaler Werte in Deutschland. Journalisten gehören überproportional oft dem liberal-intellektuellen Milieu an, laut Sinus-Milieu-Studien. Also aus der deutschen Gesamtbevölkerung sind es so, weiß ich nicht, 7-10% und letzte und einzige Studie dazu waren 43% der Journalisten gehörten diesem Milieu an. Und liberale Werte sind auch im gesamten Elitenmilieu in Deutschland offenbar überrepräsentiert gegenüber der Gesamtbevölkerung. Hier ist eine vergleichende ein Chart, das zeigt Ihnen einerseits eine Umfrage des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung unter Eliten in Deutschland, so 350 Eliten aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Medien, Justiz, Kirche und so weiter. Militär, die hatten da so ein Sample an Eliten und haben verschiedene Fragen gestellt. Zum Beispiel, Einwanderung ist gut für die deutsche Wirtschaft. Und das ist jetzt der weiße Balken, das sind die Eliten. Da sagten hier so 81%, jawohl, ist so. Einwanderung bereichert das Zusammenleben, 79% sagten ja. Und die deutsche Regierung sollte jeden, der kommen möchte, nach Deutschland kommen lassen, solange Arbeitsplätze vorhanden sind. Ein überwältigender Konsens unter deutschen Eliten, so 96%. Das ist aus dem Jahr 2013 stammt das. Und die Forscher haben allgemeine Bevölkerungsumfragen dagegen gehalten. Das sind die anderen Balken. Und hier sehen wir, dass dieser Elitenkonsens pro Einwanderung durchaus nicht in dem Ausmaß geteilt wird in der Gesamtbevölkerung. Ja? Also wir haben die allgemeine Bevölkerung, haben wir immer so 50% so bis 54%. Also gespaltene Bevölkerung in dieser Frage der Einwanderung. Das macht wahrscheinlich etwas plausibel, was die Aufregung in den sozialen Medien oder in alternativen Medien am rechten Rand ab 2015, was da so los war. Das ist die These. Unter der Vertrauenskrise liegen Repräsentationsdefizite, liegen Klüfte zwischen Elite und Bevölkerung und die Medien halten sich relativ häufig an den Elitendiskurs. Und wenn es dort einen Konsens gibt, dann tendieren große Medien dazu, diesen Konsens zu übernehmen. Ganz natürlicherweise, es ist keine Verschwörung, sondern es passiert automatisch, wenn Sie den Diskurs, wenn Sie die Diskussion zum Beispiel im Bundestag abbilden, wenn Sie verschiedene Quellen suchen unter glaubwürdigen etablierten Akteuren, dann kommt die Meinungsspanne im etablierten politischen Bereich, kommt in Ihren Meinungs- oder in Ihren Medienbeitrag oder in Ihr Programm so rein. Was folgt aus diesen Überlegungen? Zwei letzte Sätze. Transparenz kann keine Repräsentationskrise beenden, keine politischen Entfremdungsgefühle beseitigen und sie kann auch eben nicht diese strukturell bedingte Glaubwürdigkeitslücke schließen, von der dieser Philosoph also sprach. Sie können das nicht aufheben, dass Medien eine Zeichenwand darstellen. Sie können Medien persönlich erfahrbar machen. Der MDR zum Beispiel hat das gemacht, indem er Pegida-Anhänger, wollten Sie auch sagen, eingeladen hat in die Redaktion. Es gibt da Filme drüber, über die man auch diskutieren kann. Aber da sage ich, das ist vielversprechender, Leute einzuladen und mit denen eine Zeit zu verbringen, als über sich selbst zu schreiben und die internen Debatten abzubilden, also sich selbst wiederum zu bespiegeln, weil ich sage, die Leute, die jetzt das Problem darstellen in der Vertrauenskrise, die interessiert die Selbstbespiegelung nicht oder die würden sich dann auch fragen, ja, warum das jetzt und warum das mir? Deswegen sage ich, also wenn das Problem diese Repräsentationsdefizite sind, ist nicht die Lösung, sich selbst zu bespiegeln, sondern die Teile der Gesellschaft zu bespiegeln oder zu spiegeln, die bisher nicht repräsentiert sind. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, oder einige von Ihnen, will der Herr Krüger, dass jetzt Rassismus und Menschenverachtung als normaler Teil des Diskurses in Deutschland hoffähig gemacht werden soll, wenn wir das übernehmen sollen, was da verschiedene Milieus irgendwie ventilieren. Und natürlich will ich das nicht. Ich will aber, dass vier Dinge, die hinter solchen Ideologien stehen, nämlich die Wahrnehmungen der Leute, die Gefühle der Leute, die Bedürfnisse der Leute und die Wünsche der Leute in den Diskurs eingehen. Nicht deren Menschenverachtung oder deren Hass, sondern das, was darunter liegt. Und wenn das passiert ist, so prophezeie ich, dann gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass auch diese Menschenverachtung und diese ideologischen Verhärtungen sich aufweichen und transformieren.
So. Super. Ja, vielen Dank. Dazu ganz kurz Verständnisfragen. Also wir haben ja dann später die Gelegenheit zu diskutieren, aber gibt es da irgendwie Begriffsfragen oder sowas? Sie kriegen auch ein Mikro.
Die erste Umfrage war die spezifiziert auf Deutschland.
Die hier?
Ja.
Genau, deutsche Erwachsenenbevölkerung ab 14
Jahren. Ja, man hat Deutsche befragt, aber in den Fragen geht ja gar nicht hervor, dass das jetzt deutsche Medien sind.
Ach so, ich glaube, davon geht man aus, dass die Leute nicht New York Times lesen. Okay. Also, das würde ich jetzt nicht so als das große methodische Problem ansehen. Eher noch sind, was heißt Medien, also was heißt das ARD, ZDF oder heißt das Kompaktmagazin? Das eher ist wahrscheinlich die Unschärfe, die ich jetzt für problematisch ansehe.
Okay. Ja. Weitere Fragen? Nein? Dann würde ich auch direkt überleiten zu Herrn Salender, der eine, ja, andere Position mit Sicherheit hat. Sie können auch den für Ihre, wollen Sie den?
Ja, ich muss nachher. Ja, nee, lassen Sie erst mal stehen, dann glaube ich mal. Ja, also ich finde es wunderbar, was der Herr Krüger gesagt hat. Ich stehe gar nicht so im Widerspruch zu ihm. Bin ihm sogar dankbar für ein Bild, das er mir jetzt geliefert hat. Ich bin einer, der durchaus mal erklärt, wie die Wurst hergestellt wird vom Metzger. Und weil ich selber als Metzger lange genug gearbeitet habe und dann kommt noch erschwerend hinzu, dass ich durchaus auch mal sagen kann, was der Metzger so treibt und mit welchen Maschinen er arbeitet. Es ist ja so, dass das oft nicht so klar wird. Jetzt gehen wir rüber zu Medien. Gestern trat hier eine Frau auf, die im Netzwerk umgeht als besorgte Bürgerin. Und die Frau Franzi von Kempis hat einen schönen Satz gesagt, dass immer dann, wenn sie sozusagen Kritikern persönlich antwortet, mit ihnen in Kommunikation tritt, ihr so eine Aussage begegnet wie die, oh, das ist ja wirklich ein Mensch, der dahinter steht. Und ich muss ehrlich sagen, da habe ich mich wiedererkannt in meiner Arbeit als Medienombudsmann für eine Zeitung, was ich seit 2004 betreibe. Und das ist eigentlich eine Sache, wo wir als Medienombudsleute, und da gibt es ja nun eine Vereinigung, gerne erreichen würden, dass eigentlich viele Menschen so denken, dass sie einfach sehen, da steht ein Mensch dahinter. Und weil wir mit ihnen einen intensiven Dialog geführt haben, weil wir mit ihnen diskutiert haben, weil wir, und das sind die Journalisten, also eigentlich die Metzger uns die Mühe gemacht haben, mit ihnen, und das sind Leser und Nutzer, das sind vielleicht Sie, zu kommunizieren. Aber das ist eine Mangelerscheinung. Und wie drücke ich jetzt hier weiter?
Mit den Fallen, genau. Jawohl,
da. So, jetzt müsste da hinten das stehen. Ja, genau. Schauen Sie, die Frau Professor Susanne Fengler von der TU Dortmund hat das auch gesagt, dass im Internet über Blogs und soziale Netzwerke jene Transparenz über Medien und über Journalismus hergestellt wird, die uns ein Großteil der etablierten Medien bisher ebenso beharrlich wie irrational verweigern. Das ist also wichtig und das machen Medienombudsleute. Und auch der Professor Stefan Ruß-Mohl, der ein großer Fürsprecher dafür ist, dass Medienhäuser Ombudsstellen einrichten, der hat gesagt, Verlagsgewaltige und Journalisten tun sich oft schwer mit der Kritik. So hartnäckig sie von anderen Rechenschaft und Transparenz einfordern, so wenig scheren sie sich selbst darum. Vielleicht ist Ihnen das schon selber begegnet, und das ist wirklich einer der Gründe, warum es gut für ein Medium ist, eine Medienombudsfrau oder einen Mann zu beschäftigen. Denn die wollen genau dieses anstreben, dass man einfach mal sieht, was dahinter steckt. Und ich meine, das ist nicht nur gut für Tageszeitungen, wie es bis jetzt ist. Ich würde das auch sozusagen den Sendeanstalten, die neben mir vertreten sind, durchaus empfehlen, um mal schnell auf Kritiken reagieren zu können. Man sollte also immer erkennen, nicht wahr, dass dahinter Menschen stehen, die da einen Beitrag veröffentlicht haben. Und man sollte auch erkennen, was der sich für Gedanken gemacht hat und vielleicht, was er für Zweifel hat. Und auch, welche Grundsätze und Regeln er beachten musste. Und wenn man das tut, und das ist, was ich sage, ist leider im Gegensatz zu den Worten von Herrn Krüger nicht empirisch. Ne? Es ist meine persönliche Empirie und Erfahrung über die Jahrzehnte. Es gibt also so Schreiben, die mir so 10-mal im Jahr begegnen. Da steht dann beim Absender nach einer längeren Kommunikation dahinter, Herr Saarländer, es ist gut, dass es Sie gibt. Oder ich finde es gut, wie Sie sich mit der Sache beschäftigt haben. Ich bin zwar weiterhin nicht Ihrer Meinung, finde aber ganz toll, dass Sie das gemacht haben und ich bleibe Ihrem Medium treu. Und jüngst hat einer abbestellt, der in eine andere Region gezogen ist und eine neue Zeitung dort bestellen wird. Der hat mir geschrieben, das Einzige, was ich vermissen werde, ist Ihre Kolumne. Also ich sag mal, ich habe da so im Jahr 10-mal einen Lorbeerkranz auf, aber leider empirisch nicht besonders, aber das treibt mich doch voran, die Dinge weiterhin zu tun und ich halte sie auch für wichtig und ich meine eben, Transparenz ist kein Terror. Transparenz, dazu gehört nämlich, da helfe ich den Herrn Krüger weiter, nicht nur die Selbstbespiegelung, nicht nur zu sagen, was wir wie, warum getan haben, sondern dazu gehört natürlich, und das merke ich in diesen ausgeprägten Kommunikationen, die ich zu führen pflege, dazu gehört natürlich auch deutlich zu machen, was der andere gewollt hat. Das heißt also, was Sie vorhin gesagt haben, was die unterdrückte Bevölkerung oder wer auch immer, was die meinen und sagen, was die zu mir gesagt haben. Also das muss man verstehen, muss man erkennen und deswegen muss man bekanntlich nicht eine Meinung mit ihnen haben. Also in meiner Arbeit begegnet mir halt Folgendes, ich schreibe ab und zu mal Kolumnen, wo ich Leser darüber aufkläre, wie sie am besten mit Redakteuren umgehen können. Ist ja eine ganz besondere Gattung Mensch, weitgehend kritikunfähig und dann kommen die meisten Zuschriften auch noch der Gestalt, dass zunächst mal was unterstellt wird. Manipulation wird sofort unterstellt und es kommen Vorwürfe ohne Ende und irgendwo kommt man dann plötzlich zur Sache. Und da fällt der Redaktion schon aus, dann denkt er schon, oh, mit dem beschäftige ich mich gar nicht, der mag mich sowieso nicht. Und, also das ist immer der Vorbehalt, während ich schaue an dem anderen völlig vorbei und ich suche nur die Sache. Und ich sag mal, da hat man am Ende Erfolge. Wenn Sie da in eine Kommunikation eintreten, so sie angenommen wird, wird nicht immer angenommen, dann schaffen Sie es wirklich dahin zu kommen, dass die Kommunikation angenommen wird und dass sie am Schluss gesagt werden, dass er eigentlich das Medium doch ganz in Ordnung findet, auch wenn er dieses oder jenes nicht gut gefunden hat. Aber ich gehe jetzt mal, um mich nicht in Worten zu verlieren, mal im Einzelnen auf die Dinge ein. Also ich sehe mich immer gern als journalistisches ist das da? Ja, als journalistisches Gewissen der Redaktion und die ganzen Ombudsleute, so, die nach innen und nach außen wirken. Das ist so ein bisschen die Rolle und ich zähle mal so ein bisschen auf. Medienombudsleute nehmen den Dialog mit den Mediennutzern an, grundsätzlich. Sie sorgen für Selbstreflexion zu journalistischen Leistungen im eigenen Medium. Das heißt also, diese Selbstreflexion ist durchaus auch die Ansage, öffentlich, dass die eine oder andere Veröffentlichung nicht in Ordnung gewesen ist. Und dass man dem Mediennutzer, der sich beschwert hat, Recht gibt in seiner Kritik und dass man, darüber hat man immer die Chance, Journalismus zu erklären, warum das so gelaufen ist und warum das schief gelaufen ist und, und. Also die verständliche Darstellung journalistischer Arbeit. Und das ist etwas, weil der Herr Tillmanns, der Geschäftsführer des Deutschen Presserates, hier mitten unter uns sitzt, zu sagen, das ist der Vorteil gegenüber dem Deutschen Presserat. wir Medienombudsleute können sehr schnell reagieren. Beim Presserat dauert es bis zu einem halben Jahr, bis sie unter Umständen eine Entscheidung bekommen. Ja, das ist so die Regel. Das ist, ich halte ihn für wichtig und gut, aber es ist ein bisschen schade. Und Medienombudsleute erkennen und verstehen die Probleme von Lesern und Nutzern. Ich habe es gerade schon gesagt, begegne ihnen möglichst auf Augenhöhe. Wenn sie so Leserzuschriften bekommen, wenn sie Leseranrufe bekommen, da stoßen sie natürlich auf fürchterliche Dinge. Also da stellen sie fest, dass die Leute, sag ich mal, mit unserem Grundgesetz auf Kriegsfuß stehen. Dass sie grundsätzlich eigentlich über Pressefreiheit sehr wenig wissen, dass sie überhaupt nicht wissen, wofür wir da sind, nicht wahr, sofern wir es manchmal überhaupt noch selber wissen. Und da beginnt eigentlich schon die Problematik. Die Problematik ist, dass wir dazu neigen, diesen Leuten mit Arroganz zu begegnen. Dabei ist es natürlich etwas, was wir selber immer als Medien, sag ich mal, mitverschuldet haben, aus meiner Sicht. Es ist... Früher wurde Zeitung gemacht und auch nicht nur Zeitungen, sondern auch andere Medien nach dem Motto friss oder stirb. Das heißt, so wie wir es gemacht haben, das haben wir immer sozusagen als die einzige und die Möglichkeit hingestellt, die gut und richtig ist. Aber ich bin heute der Meinung, man muss mitunter mal mitliefern, dass diese Veranstaltung, die ich jetzt gemacht habe, dass ich das gemacht habe aus dem und dem und dem Grund, aber zugeben, man hätte es auch anders machen können. Und es gibt ja meistens keine Ausschließlichkeit im Journalismus. Sie können an die Dinge herangehen und da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und es ist ganz gut, wenn Sie dem Leser oder dem Nutzer, Hörer oder Seher mal erkennen lassen, warum Sie gottverdammt nochmal jetzt das so gemacht haben, wie Sie es gemacht haben. Und das muss ich sehr oft nachliefern. Und das kommt eigentlich dann auch sehr gut an, wenn man bekennt, dass das, was der Kritiker sagt, eventuell richtig ist. Man hätte es auch anders machen können. Also man muss sich als Mensch zu erkennen geben und ab und zu einfach mal sagen, von welchen Zweifeln man unter Umständen befallen war, wie man diese Geschichte so gemacht hat, wie wir sie gemacht haben. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und ich habe auch festgestellt, dass Beiträge, die dieses mitliefern, wo sich die Autorin oder der Autor mit seinen Selbstzweifeln zu erkennen gibt, besonders gut laufen. Und wir als Medienombudsleute sind da sozusagen die Signalwirkung. Ich versuche das immer wieder in die Redaktion hineinzutragen, dass das gut wäre, indem ich es auch schreibe. So, wo sind wir? Wenn Leser anrufen, dann ich nehme also in der Redaktion zunächst mal ganz provokant immer die Haltung der Leser ein und der Nutzer ein und gleiche sie mit den journalistischen Möglichkeiten ab. Ich gebe nicht, sag ich mal, die Grundsätze von Pressefreiheit gebe ich dabei nicht auf, aber ich kann nicht mich als Leseranwalt beschimpfen lassen und gleichzeitig immerzu nur erzählen, was die Redaktion will und was sie nicht kann und nicht darf. Ich suche also durchaus mal für einen Leser einen Weg, der vielleicht seine Bedürfnisse befriedigt im Rahmen, sag ich mal, journalistischer Regeln und Möglichkeiten. Und der Umgang mit Lesern ist natürlich was, sag ich mal, besonders Lehrreiches. Und ich würde das manchmal Journalisten stärker wünschen, weil sie dann immer wieder Begründungen finden müssen dafür, was sie getan haben, warum sie es getan haben und wie sie es getan haben. Nur das, sag ich mal, befördert das, was wir als journalistische Qualität bezeichnen. Nur dann, wenn jemand bereit ist oder jemand in der Lage ist, seine Veröffentlichungen auch richtig zu begründen, sag ich mal, dann erst wird er richtig zum reifen und guten Journalisten. Und da fehlt es manchen. Manche sind richtig dankbar, wenn ich hinterher Begründungen für ihre Veröffentlichungen finde.
Ich würde auch sagen, dass wir...
bin ich schon am Ende? Reichweite ist gut. Also gut, ich wollte Ihnen nur...
auf die Diskussion verschieben, aber vielleicht können Sie noch mal in einem Satz genau sagen, was Ombudsleute machen.
Ich schalte mal rum. Ja, das machen wir später. Ich sage, in einem Satz, Sie sehen, da gibt es viele Sätze. Also ich mache da sonst eineinhalbstündige Vorträge. Diese Vereinigung der Medienombudsleute ist gut, dass es die gibt deutschlandweit. Also wir wollen uns gegenseitig stärken und unterstützen und bleiben mit Informationen und Erfahrungsaustausch. Wir werden uns demnächst in München zum 12. Male treffen. Und unser Ziel ist natürlich, mehr Medienhäuser zu gewinnen für eine solche Stelle. Das stärkt natürlich insgesamt diese Rolle. Und wir wollen natürlich mit dem Deutschen Presserat zusammenwirken. Und ich stelle mir immer sowas vor, wie eine erste Instanz zu sein, dass jemand, der sich beschwert zunächst, wenn es den gibt vor Ort, bei einem Medienombudsfrau oder Mann beschwert und dann zum Deutschen Presserat geht. Und weil das wäre einfach die nächste Instanz. Aber in aller Regel, und das ist mir schon dreimal genau begegnet mit dem Deutschen Presserat, dass jemand dort sich beschwert hat. Man hat ihn empfohlen, mich anzurufen. Und dann hat ich ihm recht gegeben, da ist er gar nicht mehr in die Beschwerde gegangen. Oder in einem anderen Fall hat ich bereits bei uns geschrieben, dass die Veröffentlichung nicht in Ordnung gewesen ist. Und daraufhin hat natürlich mit dieser Veröffentlichung in der Hand der Presserat diese Beschwerde dann schon als unbegründet zurückweisen können.
Okay. Ja?
Also ich sag mal so, Medienombudsleute, sag ich mal, sind schon ein Fingerzeig für Transparenz und Zukunft, nicht wahr? Auch wenn es manchmal mit dem Zeigefinger ist. An der Stelle höre ich jetzt auf.
Wir sind gespannt auf weitere Erfahrungen von Ihnen. Würde jetzt nach diesem Input aber auch sofort an Frau Pfaff weitergeben, die uns nochmal auch eine ganz andere Perspektive, glaube ich, eröffnen kann, in die Praxis hinein.
Ja, vielen Dank. Zunächst einmal ganz kurz zu den beiden Vorrednern. Zwei Felder sind ja sozusagen schon mal aufgezeigt worden für, wie kann man Vertrauen gewinnen oder wie behält man auch Vertrauen bei den Menschen. Herr Krüger ist der Meinung, Transparenz hilft nicht wirklich, also zumindest nicht der Königsweg. Ich bin der Meinung, es ist ein unverzichtbarer Baustein. Und Sie meinten, Ombudsleute sind letztendlich ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Aus meiner Sicht ist es auch ein Baustein, aber es gehört letztendlich viel mehr dazu. Zu Ihrer Bemerkung, ich habe mal ganz kurz recherchiert bei uns auf ARD.de. Wir haben in fast allen Sendern Ombudsleute und im Übrigen, manchmal heißen sie nicht so. Und die haben wir neben der Möglichkeit, dass sich ja auch jeder Einzelne an den Rundfunkrat mit einer Beschwerde wenden kann. Also ich glaube, da haben wir jetzt keine Defizite. Zur Transparenz komme ich noch gleich. Aber für mich ist ehrlich gesagt der allerwichtigste nicht nur Baustein, sondern die Grundlage für alles, was Vertrauen schafft, ist Qualitätsjournalismus. Die Verlässlichkeit, dass ich einem Medium gegenüberstehe, dass sich Qualitätsjournalismus verschrieben hat. Und dazu gehören all die Dinge, die hier schon erwähnt worden sind, aber es fängt viel grundlegender an. Das sind letztendlich dann, dadurch speist sich Vertrauen. Das heißt aber auch, ich muss wissen können, ich muss darauf vertrauen können, dass ich ein Medium vor mir habe, das bestimmten Standards verpflichtet ist, das einem Arbeitsethos verpflichtet ist, das recherchebasiert ist und welches auch aufzeigt, wie das Ergebnis seiner Arbeit zustande gekommen ist und da eben an der Stelle auch transparent ist und eben keinen Anspruch auf Wahrheit reklamiert, sondern vielmehr als Ziel hat, zu befähigen, sich eine eigene Meinung zu bilden. Und das ist meines Erachtens übrigens ein ganz maßgeblicher Unterschied zu dem, was Sie vielfach in Social Media finden. Und da möchte ich schon noch mal kurz darauf zurückkommen, das, was ja so der Anlass jetzt auch hier der Fragestellung waren, Fake News. Ich denke, dass wir von einer Situation, wie wir sie in den USA haben, wirklich deswegen weit entfernt sind, weil wir ein so gutes Mediensystem haben. Der komplette Verzicht auf Faktizität, wie Trump es inzwischen jeden Tag übt, oder auch das Einführen von alternativen Fakten, eine Begrifflichkeit, die per se ja eigentlich gar nicht geht, ist meines Erachtens in Deutschland, gerade im politischen Diskurs, überhaupt nicht möglich, weil wir Medien haben, und zwar vielfältig, unabhängig und eben die meisten wirklich den Qualitätsjournalismus verschrieben. Deswegen haben wir auch in Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Ländern, wenn man Studien anschaut, eben Ergebnisse, die sehr wohl hohe Glaubwürdigkeitswerte gegenüber den Medien entgegenbringen. Und Herr Krüger hatte schon gesagt, wenn man dann unterscheidet bei den Medien, dann sind es immer die Öffentlich-Rechtlichen, die am besten abschneiden, und zwar auch im Langzeitvergleich. Zum Beispiel das erste hatte 2008 schlechtere Werte als heute, was die Glaubwürdigkeit betrifft. Hingegen Social Media, und das ist eine Studie, die gerade vor kurzem 71 Media in Auftrag gegeben hat, vertrauen nur 3% der Bevölkerung. Es wird zwar viel genutzt, aber offensichtlich mit einem kritischen Blick. Und dieser kritische Blick, der wird auch geschult dadurch, dass die Menschen in Deutschland sozialisiert sind mit und durch Qualitätsmedien. Aber das heißt natürlich nicht, und ich will jetzt die Vertrauenswerte, die wir in der Regel so genießen, das kann man vielleicht später noch in der Runde machen, nicht im Einzelnen aufzählen, aber wir können für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da können wir aus den eigenen Studien, aus den Studien Dritter, können wir eigentlich sehen, dass wir in der Regel zwischen 68 und 80% Zustimmung haben, dass wir als das glaubwürdigste Medium innerhalb Deutschlands gelten und Radio in ganz Besonderem. Das heißt aber nicht, wie hatten Sie so schön gesagt, man darf sich nicht darauf ausruhen, das ist völlig richtig, und das heißt umgekehrt auch, dass etwa 20% der Bevölkerung das nicht tun. Das stimmt ungefähr auch mit dem überein, was Sie gesagt haben. Ich meine, wir wissen, alle Studien hängen enorm davon ab, wie man fragt, was rauskommt, aber nichtsdestotrotz eine Tendenz zeigen sie immer aus. Und diese 20% sind wichtig, denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ja die Aufgabe, Gesamtdiskurs herzustellen, dafür zu sorgen, dass politischer Meinungsbildungsprozess in Deutschland stattfinden kann. Und dazu ist es wichtig, dass sich auch alle Menschen daran beteiligen. Also müssen wir auch versuchen, die 20%, die nicht überzeugt sind von unserer Leistung, zu erreichen. Und da kommt dann dieser ganze Baustein, das ganze Baukastensystem aus verschiedenen Maßnahmen zusammen. Dazu gehört Transparenz, und die ARD hat seit 2016 ganz massiv und intensiv in Transparenz investiert. Wir haben auf unserer Website ard.de sehr, sehr viele verschiedene Themen aufbereitet. Wir haben das jetzt im September 2017 nochmal mit 16 neuen Themenfeldern verstärkt oder teilweise erweitert, und das geht von Fragen eben zum journalistischen Arbeiten, zum Arbeitsethos, über Daten und Fakten zu Mitarbeiterzahlen, Vergütungen bis hin zu Kosten für Tatort- oder Sportberichterstattung. Das ist ein unglaublich großes Feld. Leider ist es oftmals unbekannt, was dort alles steht. Aber das andere, das Transparenz ist das eine, und das andere ist für mich der zweite wichtige Baustein, ist das ist ja auch schon angesprochen worden, interne Diversität und Pluralität. Darauf zu achten, dass auch in den Redaktionen tatsächlich eine Vielfalt in Meinungen und Menschen besteht. Da gibt es sicherlich auch noch das ein oder andere, was man nacharbeiten muss. Und sich auch, Sie hatten das, glaube ich, auch angesprochen, sich immer wieder darüber bewusst zu werden, dass man möglicherweise einer eigenen Sozialisation unterliegt. Und der dritte maßgebliche Baustein ist für mich gerade jetzt in dem Zeitalter, in dem wir leben, ist Dialog und Partizipation. Das zu verstärken. Ich möchte es an einem Beispiel zeigen, wie das funktionieren kann, auch wirklich die Meinungen, vielfältige Meinungen einzubeziehen und daraus dann am Ende ein anderes Format zu machen. Funk hat zum Beispiel Informationsplattform Informa geschaffen. Und das funktioniert so. Es wird ein aktuelles Thema aufbereitet, erstmal mit einem Erklärvideo mittwochs. Donnerstags gehen die Journalisten auf die Straße und gucken, was ist auf Facebook los, fordern zur Meinungsabgabe auf. Das läuft über 2 Tage, und am Freitag wird dann ein Fact-Video angefertigt, welches all die verschiedenen Perspektiven und Meinungen zusammenführt. Das ist meines Erachtens ein sehr gutes Beispiel, und dann gibt es natürlich und auch das ist nicht ganz neu, dass man den Dialog mit dem Nutzer suchen muss oder mit dem Zuschauer und Hörer. Das machen die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten auch schon seit Jahrzehnten. Da gibt es so wunderbare Sendungen wie zum Beispiel beim BR Jetzt red i, Die haben fast alle Landesrundfunkanstalten, wo der Zuschauer wirklich diskutieren kann mit den Programmverantwortlichen. Die müssen erweitert werden natürlich auf die Bereiche, in denen heute Kommunikation vielfach stattfindet. Das machen zum Beispiel auch RBB 24 oder BR 24, indem sie ganz bewusst auch einen Social-Media-Ansatz verfolgen und auch dort versuchen, sehr eng im Kontakt zu sein mit dem Nutzer, eine Plattform schaffen und auch gegebenenfalls aber auch mit Moderation eingreifen, damit sich eben so etwas dann wie Fake News nicht entwickeln kann. Und ein Beispiel hatten Sie auch schon erwähnt, der MDR hatte eben dann mal kurzerhand direkt von der Pegida-Demonstration sich Leute sozusagen eingeladen, direkt mitzukommen und einen Tag mit in der Redaktion zu sein und sich anzuschauen, wie denn tatsächlich das Programm gemacht wird. Das hat jetzt nicht dazu geführt, dass die beiden direkt Fans des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geworden sind. Aber sie haben gesehen, es gibt ein echtes Bemühen um guten Journalismus. Und ich sage noch einmal, aus meiner Sicht ist guter Journalismus das beste und wirksamste Mittel gegen Fake News etc.
Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ich würde sagen, wir vermischen jetzt die Verständnisfragerunde mit der offenen Diskussion. Sie haben schon die erste Frage?
Ja, das ist keine.
Oder ist es eine Verständnisfrage?
Nein, keine Verständnisfrage. Okay. Ich weiß nicht, ob es nur mein Eindruck ist. Also ich fand aus Herrn Salanders Ausführung die Bedürfnisse der Leser und Zuschauer, habe ich daraus gehört. Und ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen gewundert bei der ganzen Tagung, dass so wenig die Bedürfnisse der Zuschauer gefragt wurden und auch nicht zu Worte gekommen sind. Nicht vielleicht oben bei meiner Fragestellung, nicht, ist ja hier auch angesprochen worden, warum stellen sich die Journalisten nicht im Internet? Es gibt ja eine Reihe von Zeitungen, nicht, die also Kommentare zulassen, dort den oft sehr guten Kommentaren, die dort sind. Nicht? Da kann man noch eine Menge draus lernen. Und ich finde es andersrum sehr bemerkenswert, Frau Fapp, wie unkritisch Ihre Ausführungen sind. Ich wundere mich auch ein bisschen, das ist ja hochaktuell, ne, dass die Frankfurter Erklärung hier überhaupt keine Rolle spielt.